Der Jura-Podcast. Das Studium. Ein Podcast von mir, Pascal, für euch, für alle Jura-Interessierten und die, die es vielleicht werden möchten. Hallo und herzlich willkommen hier bei meinem Podcast, der Jura-Podcast, das Studium. Mein Name ist Pascal und ja, nach langer Abstinenz melde ich mich mal wieder zurück hier mit meinem Podcast. Ich habe gesehen, die Einschaltquoten sind nach wie vor recht hoch, auch wenn tatsächlich keine Folge mehr gekommen ist. Und das macht mich nach wie vor wirklich, wirklich froh, dass auch mein Content, auch wenn es noch nicht so viel ist, ich mache das Ganze ja noch nicht so lang, doch immer noch gehört wird. Und auch die Bewertung mit 4,8 von 5 Sternen macht mich wirklich stolz. Und deswegen einmal ein riesengroßes Dankeschön an euch zurück, an meine lieben Hörer und Hörerinnen da draußen. Ja, Dankeschön, dass ihr immer noch meinen Content euch anhört. Und ja, damit möchte ich auch gar nicht lange weiter fackeln. Und zwar habe ich mir dann gedacht, ach komm, es geht jetzt so langsam in Richtung Vorbereitung für die Klausurenphase, die dann ab dem nächsten Jahr ansteht. Und jetzt ist eigentlich so der perfekte Moment, um nochmal eine Folge aufzunehmen. Ich selber habe tatsächlich die Examensvorbereitung für mich persönlich abgebrochen. Gab mehrere Gründe, die dafür gesprochen haben, unter anderem familiäre, krankheitsbedingte Gründe. Und ich dann einfach nicht den Kopf hatte, um mich zu 100% dem Examen zu widmen. Deswegen sind die letzten 3-4 Monate so ein bisschen ins Land gelaufen. Und ich habe jetzt so ein bisschen die Richtung gewechselt. Ich habe mich jetzt zum Schwerpunkt angemeldet. Und das Semester läuft ja jetzt seit Oktober schon. Und ich selber habe mich für den Schwerpunktbereich 5 an der Universität zu Köln entschieden. Und da geht es vor allen Dingen um Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht, Gesundheitsrecht, Medizinrecht, aber auch um Koalitionstarif und Arbeitskampfrecht. Und da dachte ich, das ist so die perfekte Möglichkeit, eben jetzt eine Folge aufzunehmen, die das Arbeitsrecht behandeln wird, um erstmal so einen kleinen Einstieg dazu zu machen. Und das wollte ich mit euch heute ein bisschen durchgehen. Ja, und passend dazu macht es erstmal Sinn, dass man ein bisschen gliedert, wozu gehört das Arbeitsrecht überhaupt. Und da haben wir, wie ihr wisst, die drei großen Rechtsgebiete, öffentliches Recht, Strafrecht und Zivilrecht. Das öffentliche Recht behandelt ja immer so ein Über- bzw. Unterordnungsverhältnis und Fragestellungen in Bezug auf Auflagen, Genehmigungen, Verbote, Grundrechte und all sowas. Und da kann man das Arbeitsverhältnis eigentlich eher nicht einordnen. Im Strafrecht geht es ja hauptsächlich um Sanktionen gegen Bürger. Also auch da eher weniger das klassische Arbeitsrecht zu sehen. Natürlich gibt es da Möglichkeiten und Konstellationen, wie man auch strafrechtlich belangt werden kann, was das Arbeitsverhältnis betrifft. Jetzt im Sinne von Sozialversicherungsbetrug, Schwarzarbeit, das ist natürlich möglich, gilt aber erstmal nicht für das klassische Arbeitsrecht. Zu guter Letzt bleibt daher das Zivilrecht über und im Zivilrecht geht es ja hauptsächlich um Ansprüche von Bürgern gegen Bürgern auf privatrechtlicher Ebene. Und so ist es dann auch bei den Ansprüchen von Arbeitnehmern beispielsweise gegen Arbeitgeber oder umgekehrt. Klassische Fragestellung wäre hier zum Beispiel die Zahlung von Lohn und die Ansprüche daraus. Also immer die Frage, wer schuldet wem was woraus. Das heißt, das Arbeitsrecht selbst ist im Zivilrecht verankert und die Beteiligten sind gleichrangige Personen. Hier eben Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die Grundlage für eventuelle Ansprüche, die dann entstehen, wäre dann der Arbeitsvertrag, den der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber miteinander schließen, aber auch eventuell vorvertragliches Verhalten unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen. Beispielsweise im Vertrauen auf ein zukünftiges Arbeitsverhältnis wurden Investitionen getätigt oder anderes. Da gibt es halt so verschiedene Konstellationen, wo man sich eventuell schadensersatzpflichtig machen kann. Da wir jetzt nun wissen, das Arbeitsrecht gehört zum Zivilrecht, ist jetzt die Unterscheidung wichtig zwischen dem Kollektiv- und dem Individualarbeitsrecht. Es ist auch gar nicht so kompliziert. Unter dem Individualarbeitsrecht versteht man Einzelvereinbarungen, die entweder mündlich oder schriftlich getroffen worden sind, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Also Individualarbeitsrecht. Es kommt auf den einzelnen Arbeitnehmer an und Arbeitgeber. Im Kollektivarbeitsrecht ist das Ganze ein bisschen anders. Da geht es hauptsächlich um Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen. Die werden eben nicht klassischerweise durch Arbeitnehmer und den Arbeitgeber getroffen, sondern durch dessen Interessenvertretungen, und das wären in dem Fall Arbeitgeberverbände oder auch die Gewerkschaften, in denen man Mitglied sein kann, wenn das eigene Unternehmen bzw. die Branche eben zur Gewerkschaft passt, der man beitreten möchte. Beispielsweise Chemiebetrieb. Da ist es so, dass die dann der IGBCE beispielsweise angehören könnten, und das ist dann die eigene Gewerkschaft. Die selber finanziert sich durch eben die Mitgliedsbeiträge, und diese kämpfen dann für die Rechte der Arbeitnehmer im Sinne von Tarifverhandlungen und wollen eben die Konstellation ein bisschen besser machen, wie sie sind. Merkt man natürlich auch jetzt wieder, wenn man mit dem Bahn fahren muss und die Deutsche Bahn dann eben die Züge nicht fahren lassen kann, weil die Gewerkschaft der deutschen Lokomotivführer eben meint, wir brauchen mehr Geld. Das zählt halt zum Kollektivarbeitsrecht im Kollektiv, weil es sehr viele Leute betrifft und nicht nach dem Individualarbeitsrecht einzelne Arbeitnehmer und dessen Vereinbarungen. Bei Betriebsvereinbarungen ist es dann wieder ein bisschen anders. Die schließt meistens der Arbeitgeber eben mit den Vertretern der eigenen Betriebsräte, kann auch mit durch eine Gewerkschaft passieren, aber das ist eigentlich selten der Fall, wenn man sich da noch Vertreter reinholt. Bei Betriebsvereinbarungen ist es so, die gelten dann im Kollektiv für die eigenen Arbeitnehmer, klar, aber ist jetzt nicht so großflächig, wenn man einen Flächentarifvertrag hat, zum Beispiel für viele verschiedene Firmen, sondern eben im Kollektiv für das eigene Unternehmen. Hier ist es daher jetzt sinnig, dass wir erstmal ein bisschen die Grundbegriffe des Arbeitsrechts durchgehen, und hier gibt es verschiedene Normen und Gestaltungsfaktoren in Bezug auf das Arbeitsrecht. Man muss jetzt hier erstmal wissen, der Arbeitsvertrag selber ist im BGB mittlerweile verankert, das war ganz früher nicht so, aber mittlerweile schon, und das regelt sich nach den Paragraphen 611 folgenden BGB. Der Arbeitsvertrag selber ist im Paragraph 611a BGB festgeschrieben, und dadurch weiß man, der Arbeitsvertrag ist ein Dienstvertrag durch die Einordnung der Paragraphen im BGB systematisch. Kann man daraus schließen, dass es ein Werkvertrag ist. Daraus resultiert dann logischerweise, dass der Arbeitnehmer eine Dienstleistung schuldet und der Arbeitgeber eine Entlohnung. Es ist also somit kein Werkvertrag, weil bei einem Werkvertrag wird immer ein Werk geschuldet und demnach auch ein Erfolg. Und bei einer Dienstleistung ist das nicht so. Da wird im Endeffekt kein Erfolg geschuldet, sondern eben nur das Bemühen um den Erfolg. Es gibt noch weitere Rechtsfolgen, die aus dem Arbeitsvertrag selber resultieren, beziehungsweise nicht aus dem Arbeitsvertrag selber, aber die nebenbei wichtig sind. Und darunter zählt unter anderem die Gleichbehandlung von Arbeitnehmern, auch durch das AGG verstärkt wichtig für Unternehmen. Die Vergütung muss natürlich geklärt werden, also das, was der Arbeitgeber schuldet, das ist auch in § 611a BGB festgeschrieben, also nicht wie viel, sondern nur was er schuldet. Der Arbeitnehmer muss natürlich die persönliche Leistungserbringung garantieren, das heißt, er kann jetzt nicht jemand anderen vorschicken und für sich die Arbeit machen lassen. Also das ist eben diese persönliche Leistungserbringungspflicht des Arbeitnehmers. Noch eine andere Pflicht, die man jetzt hier mal schon mal nennen könnte, die aus dem Arbeitsverhältnis resultiert, ist eben am Ende des Arbeitsvertrages, wenn die eine oder andere Partei sich dazu entschließt, eben nicht mehr dort arbeiten zu wollen oder diesen Arbeitnehmer zu beschäftigen, die Erteilung eines Zeugnisses durch den Arbeitgeber. da hat man auch einen Anspruch drauf. Wenn man sich aber jetzt das Arbeitsverhältnis nochmal ein bisschen näher betrachtet in Bezug auf den Arbeitsvertrag, dann ist der Paragraph 611a BGB eben von sehr hoher Bedeutung und dort steht unter anderem: Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Das Weisungsrecht, hier des Arbeitgebers, kann Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit betreffen. Und all das sind im Gesetz schon festgeschrieben, eben die Prüfungspunkte, die wir auch haben später in der Klausur, wenn wir eben prüfen müssen, ist das ein Arbeitsverhältnis, was die da eingegangen sind oder nicht. Ganz wichtig hierbei noch in dem 611a Absatz 1 BGB normiert ist, für die Feststellung, ob ein Arbeitsvertrag vorliegt, ist eine Gesamtbetrachtung aller Umstände vorzunehmen. Das heißt also, es kommt auch nicht darauf an, stimmt jetzt ein Punkt, stimmt jetzt zwei Punkte von den verschiedenen Voraussetzungen, ob ein Arbeitsvertrag vorliegt, sondern man muss das gesamte Bild einmal betrachten und dann sagen, okay, wir haben hier einen Arbeitsvertrag oder wir haben eben keinen Arbeitsvertrag. Im Absatz 2 des Paragraphen 611a BGB steht dann eben, der Arbeitgeber ist zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Hier noch kurzer Einschub. Natürlich haben wir mittlerweile ein Mindestlohngesetz, was eben auch verschiedene Löhne vorschreibt. Jetzt vor kurzem wurde ja, glaube ich, der Mindestlohn für die Pflegekräfte nochmal ein bisschen erhöht. Also darunter kann man dann natürlich nicht gehen. Das wären dann andere Vereinbarungen, die eben hier sperren, dass man jetzt nicht für 2 Euro arbeiten gehen muss. Für das Arbeitsverhältnis selber natürlich noch relevant sind auch andere Gesetze und Vereinbarungen, um hier jetzt einfach nur mal ein paar genannt zu haben. Es gibt natürlich das Kündigungsschutzgesetz, es gibt das Entgeltfortzahlungsgesetz, das Jugendarbeitsgesetz, das Arbeitsgerichtsgesetz, also ABGG, das Bundesurlaubsgesetz. Das sind alles so Normen, da gibt es natürlich noch mehr, beziehungsweise Gesetze, die das ganze Arbeitsverhältnis betreffen und die man natürlich auch beachten muss. Wichtig ist hier, dass man versteht, dass es sich bei diesen ganzen Gesetzen nicht darum geht, dass der Gesetzgeber hier jedem Einzelnen in die Vertragsgestaltung reinspielen will. Natürlich im Anbetracht des Zivilrechts gibt es immer diesen Grundsatz der Privatautonomie und jeder kann mit jedem Verträge über alles abschließen. Natürlich im Rahmen des Erlaubten. Und das sind eben Gesetze und Vereinbarungen, die dem Ganzen eben diesen Aspekt der Privatautonomie ein bisschen nehmen. Das gibt es aber nur aus dem Grund, dass es hier um Arbeitsschutz bzw. Arbeitnehmerschutz geht und da eben nicht alles gemacht werden kann, wie man will. Jetzt sind wir natürlich in der Lage bzw. in der Situation, dass es im Moment einen relativ guten Arbeitsmarkt gibt, weil wir eben einen Fachkräftemangel haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man theoretisch lange auf einen Job warten muss oder ihn suchen muss. Es gibt aber natürlich auch andere Situationen, wo es verdammt viele Firmen gibt, die eben nicht viel suchen mit einer Menge von Bewerbern. Und dann könnte man sich ja eben den Schönsten rauspicken und sagen, okay, der für den wenigsten Lohn arbeitet, der kommt rein. Das ist eben halt hier der Grundgedanke des Arbeitnehmerschutzes. Diese anderen Vereinbarungen, die hatte ich eben schon mal kurz angesprochen, das sind eben Tarifverträge und eventuell betriebliche Übungen, die entstehen. Betriebliche Übungen sind hierbei die Zahlung von Weihnachtsgeld oder Urlaubsregelungen, die man darunter verstehen kann. Da kommt aber nochmal was Separates irgendwann zu. Wichtiger sind hierbei eben noch die Tarifverträge, wenn man jetzt in einem Unternehmen ist, was eben einem Arbeitgeberverband anhört und die Tarifverträge mitschließt. Dann sind diese eben keine Gesetze, sondern lediglich Vereinbarungen zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden. Wie ich eben gesagt habe, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber lassen sich eben durch Gewerkschaften vertreten oder eben durch den Arbeitgeberverband. Und dann kann es so sein, dass die halt den Vertrag schließen, den Tarifvertrag, und der gilt dann eben für beide Seiten. Das Ganze regelt dann wieder das Tarifvertragsgesetz. Hier, ich meine, Paragraph 4 Absatz 2 oder 1. TVG, die das Ganze so ein bisschen normieren. Es kann aber natürlich auch sein, dass ein Arbeitgeber selbst mit einer Gewerkschaft verhandelt und dann eben einen Firmentarifvertrag eventuell aushandelt, der dann eben nicht für die anderen Mitglieder der Gewerkschaft bzw. des Arbeitgeberverbandes gelten, sondern nur für diese Firma. Das jetzt nur mal so als groben Überblick, was es da so geben könnte. Wichtiger ist eben, wie gerade eben schon mit dem Paragraph 611a BGB angefangen, dem Arbeitnehmer, da ist jetzt erstmal wichtig zu wissen, was ist ein Arbeitnehmer, wann ist man ein Arbeitnehmer und welche Voraussetzungen muss man da erfüllen. Durch den Arbeitsvertrag selber wird der Arbeitnehmer eben in Dienste des Arbeitgebers zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Das klingt jetzt erstmal sehr viel und sehr unüberschaubar, aber eigentlich ist es gar nicht so dramatisch. Also eben erste Voraussetzung wäre, durch den Arbeitsvertrag wird. Dies ist eben der privatrechtliche Vertrag zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Das heißt, man muss hier auch ausschließen, dass es sich um einen Werkvertrag handelt, weil es hier eben um einen Dienst geht, um einen Dienstvertrag zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber und eben hier ausschließt, dass ein Erfolg geschuldet sein muss, beziehungsweise ist, weil eben nur das Bemühen um den Erfolg, aber eben kein konkreter Erfolg im Rahmen eines Werkes geschuldet ist. Das wäre so die erste Möglichkeit, woran man gucken muss oder worauf man schauen muss, ob ein privatrechtlicher Vertrag vorliegt. Danach geht es darum, dass es weisungsgebunden und fremdbestimmt sein muss. Das heißt, der Arbeitgeber selber definiert für den Arbeitnehmer den Inhalt der Tätigkeit, die Durchführung, Zeit und Ort. Das würde dann im § 611a Absatz 1 Satz 2 BGB stehen. Nur damit ihr auch immer die Norm vor Augen habt, um welche es hier geht. Also Inhalt und Durchführung ist immer ganz klar. Ich stelle einen Arbeitnehmer ein, Beispiel in einer Fabrik oder in einem produzierenden Gewerbe. Du bist für mich neuer Dreher und ich möchte, dass du für mich Metall bearbeitest und drehst und wir das so weiterverarbeiten können. Dann wäre Inhalt und Durchführung selber schon geregelt. Zeit und Ort ergibt sich eigentlich dann aus dem Verhältnis selber schon, dass man weiß, okay, mein Arbeitsplatz ist jetzt in Köln, in der und der Straße, bei der Firma, in der Produktionshalle, da muss ich hin. Und auch die Zeit spielt eine Rolle, dass man eben vereinbart, der kommt 40 Stunden die Woche, 35 Stunden die Woche, zwischen 9 bis 5, hat eine Stunde Pause, wie man es dann eben machen möchte. Die persönliche Abhängigkeit, die dahinter steht, ist dann eben diejenige, dass der Arbeitnehmer die Leistung selbst erbringen muss und kein anderer das darf oder soll. Es geht hier um die konkrete Vereinbarung zwischen den beiden Personen und eben diese persönliche Leistung, die erbracht werden sein muss und eben nicht durch jemand anderen. Man darf also jetzt nicht jemanden vorschicken, der dann die Arbeit für jemanden verrichtet. Jetzt sind das viele verschiedene Punkte und die müssen, wie gerade eben schon genannt, eben in Gesamtbetrachtung der Umstände analysiert und subsumiert werden. Und danach kann man eben sagen, haben wir hier ein Arbeitsverhältnis oder nicht. Das steht dann in dem 611a Absatz 1 Satz 5 BGB. Wichtig ist auch hier, dass man zwar sagen kann, man schließt einen Arbeitsvertrag, aber wie ihr eigentlich schon wissen solltet, ist, wie ein Vertrag heißt, sagt nichts aus, was für ein Vertrag es ist. Das heißt, wenn da oben Dienstleistungsvertrag, Werkvertrag oder sonstiges draufsteht, heißt es auch nicht, dass es so einer ist, sondern man schließt durch den Inhalt und die verschiedenen Aspekte eben darauf, was für ein Vertrag es ist. Und so wird er dann auch natürlich behandelt. Jetzt noch als kurzer Einschub, weil ich gerade so relativ viel über den Arbeitnehmerbegriff gesprochen habe. Beim Arbeitgeber ist es immer relativ simpel. Da kann man eigentlich sagen, jeder ist Arbeitgeber, der jemand anderes für Dienste bezahlt und eben auch diesen Arbeitsvertrag schließt. Also da kommt es jetzt nicht wirklich groß drauf an. Ich glaube, was ein Arbeitgeber ist, kann man sich selber auch ziemlich gut herleiten. Nur dieser Arbeitnehmerbegriff, der ist halt immer ziemlich differenziert wahrzunehmen und dann einzeln die Aspekte zu prüfen. Warum wir jetzt noch eine eigene Gerichtsbarkeit für Arbeitsverhältnisse oder Arbeitsstreitigkeiten haben, finde ich, ist einfach nice to know oder sollte man wissen. Die Arbeitsgerichte selber, die kennt man ja eigentlich schon. dass es die gibt. Und diese sind eben losgelöst von den Amtsgerichten, Landgerichten, von den Sozialgerichten. Also das ist halt eine eigene Sparte. Und die existiert aus dem Grund, weil eben das Arbeitsverhältnis einen sehr weiten und großen Einschnitt in diese persönlichen Lebensumstände hat. Auch hier gibt es noch eigene Voraussetzungen, wie zum Beispiel das ABGG, das Arbeitsgerichtsgesetz, oder auch wichtig hierfür ist zum Beispiel das GVG. Die Arbeitsgerichte arbeiten nämlich ein bisschen anders wie die anderen Gerichte, und zwar handeln die immer nach einem Beschleunigungsgrundsatz, die ja eine Maxime ist, aber in ganz extremen Verhältnissen bzw. Mit ganz, ganz kurzen Fristen. Kommt man später noch zu, aber nur, dass ihr es mal gehört habt. Es geht hier vor allem darum, dass der Arbeitnehmer eben Rechtssicherheit weiß, und auch wenn es nämlich um Zahlung von Lohn oder Geld geht, kann man ja nicht immer sehr lange warten, weil wir eben auch immer mehr dahin rutschen, dass die Leute weniger haben und dann auch ihr Geld brauchen. Das heißt, Beispiel, man wird gekündigt, aus egal welchem Grund jetzt erstmal, und dann hat man eben nur 3 Wochen Zeit, eine Klage einzureichen bei Gericht. Ansonsten ist das schon nicht mehr möglich. Und sobald die Klage eingeht, sollte eigentlich schon der erste Termin zur Güte, also Güteverhandlung, in der meistens versucht wird, sich zu einigen und einen Vergleich zu schließen, wird dann eben schon nach 2 Wochen terminiert. Ist alles sehr, sehr viel schneller wie in den anderen Gerichten. Und das denke ich mal, ist einfach gut zu wissen. Die Zuständigkeit der Gerichte ergibt sich aus dem Arbeitsgerichtsgesetz, hier zum Beispiel § 2 Absatz 1 Nummer 3a ABGG, die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte. Die Gerichte für Arbeitssachen sind ausschließlich zuständig für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus dem Arbeitsverhältnis. Verfahren vor dem Arbeitsgericht wird verhandelt wie das Verfahren vor den Amtsgerichten, solange das ABGG nichts anderes vorschreibt. Das heißt, man hat auch hier im Rahmen der ZPO eben die Voraussetzung, dass das Verfahren genauso geführt wird wie vor den Amtsgerichten, aber es gibt halt diese eigene Gerichtsbarkeit. Jetzt wollte ich noch so ein bisschen über die Geltung von Rechtsnormen sprechen. Und wie ich eben schon erzählt hatte, gibt es halt ziemlich viele Gesetze, die Bezug auf das Arbeitsverhältnis nehmen, und man weiß ja nie immer, wie, in welcher Reihenfolge die dann zählen. Da wäre hier zu einem zu beachten, dass es für den Arbeitnehmer ein gewisses Günstigkeitsprinzip gibt nach § 4 Absatz 3 TVG. Das heißt, im Normalfall gelten die Gesetze und Rechtsnormen eben nach einer gewissen Hierarchie. Wenn nicht das Günstigkeitsprinzip greift, was eben sagt, okay, durch diese Norm wird der Arbeitnehmer besser gestellt wie durch die andere, obwohl sie eigentlich in der Reihenfolge der Rechtsnorm eben tiefer gelagert ist und nicht Anwendung findet, im Normalfall. Auf gleicher Ebene, wenn wir also verschiedene Rechtsquellen haben, die auf gleicher Ebene sind, dann gilt ein gewisses Ablösungsprinzip bzw. Spezialitätsprinzip oder sogar ein Mehrheitsprinzip. Das Mehrheitsprinzip ist dann in § 4a Absatz 2 Satz 2 TVG festgeschrieben. Dort heißt es dann, soweit sich die Geltungsbereiche nicht inhaltsgleicher Tarifverträge verschiedener Gewerkschaften überschneiden, das wären die kollidierenden Tarifverträge, sind im Betrieb nur die Rechtsnormen des Tarifvertrages derjenigen Gewerkschaft anwendbar, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des zuletzt abgeschlossenen kollidierenden Tarifvertrages im Betrieb die meisten in einem Arbeitsverhältnis stehenden Mitglieder hat. Das wäre der Mehrheitstarifvertrag. Wurden beim Zustandekommen des Mehrheitstarifvertrages die Interessen von Arbeitnehmergruppen, die auch von dem nach dem ersten Halbsatz nicht anzuwendenden Tarifvertrag erfasst werden, nicht ernsthaft und wirksam berücksichtigt, sind auch die Rechtsnormen dieses Tarifvertrages anwendbar. Jetzt, vor allem wichtig, kollidieren die Tarifverträge erst zu einem späteren Zeitpunkt, ist dieser für die Mehrheitsfeststellung maßgeblich. Also hier sieht man, dass es von dem Gesetzgeber auf jeden Fall festgeschrieben worden ist, wie man das Ganze zu verhandeln hat, wenn wir eben verschiedene Tarifverträge in einem Unternehmen anwenden und die eben Bezüge schließen oder beziehungsweise Rechtsnormen schließen, die dann eben kollidieren, weil der eine was anderes sagt wie der andere. Kommt dann natürlich immer auf die Konstellation an, wie das dann zu behandeln ist. In Anbetracht der verschiedenen Rechtsnormen und Gesetze, die wir haben, wird es daher immer mehr relevant zu wissen, welche Reihenfolge haben die. Und ganz oben steht wie immer klassisch das EU-Recht. Und darunter gelagert, das kann man sich ja immer vorstellen wie eine Pyramide, stehe dann das Grundgesetz, andere Gesetze, zwingendes Recht, wie zum Beispiel das Bundesurlaubsgesetz, Paragraph 13. Darunter dann dispositives Recht, Gewohnheitsrecht, Richterrecht. Da gibt es ja noch eine andere Reihenfolge, und zwar, wenn man sich jetzt den Betrieb selber anguckt, da haben wir dann unter anderem verschiedene Konstellationen in Bezug auf Tarifverträge, eventuell Betriebsvereinbarungen oder sogar den privaten Arbeitsvertrag im Individualarbeitsrecht. Hier ist die Reihenfolge dann eben so, dass wir an oberster Stelle den Tarifvertrag haben und darunter kommt dann eben die Betriebsvereinbarung oder auch der Arbeitsvertrag. Wie wir eben schon kurz gesagt hatten, das Arbeitsrecht selber, was eben so gilt, schränkt halt die Privatautonomie ein bisschen ein, aber das Ganze ist halt zum Arbeitnehmerschutz gedacht. Und wenn man das Günstigkeitsprinzip nochmal ein bisschen betrachtet, dann ist das eben normiert durch ein Gesetz und dort steht drin, abweichende Abmachungen sind nur zulässig, soweit sie durch den Tarifvertrag gestattet sind oder eine Änderung der Regelung zugunsten des Arbeitnehmers enthalten. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man noch den Arbeitnehmerbegriff definieren könnte. Unter anderem versucht es das SGB IV im Paragraph 7 Absatz 1. Dort steht drin, Beschäftigung ist die nicht selbstständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. Anhaltspunkte für eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach Weisung und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers. Also hier steht jetzt eigentlich ziemlich viel Gleiches drin, allerdings noch die Eingliederung in das Arbeitsverhältnis bzw. in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers. Im Bereich der Union ist es auch so, dass dort definiert wird, was ein Arbeitnehmer ist. Und laut EuGH reicht hier bereits ein Unterordnungsverhältnis aus. Das heißt, der eine ist dem anderen übergestellt und kann ihm eben Weisungen erteilen und sagen, was er wie, wo, wann zu machen hat. Dadurch würden aber, wenn wir das jetzt auf Deutschland münzen, auch automatisch beispielsweise Beamte, Ordensschwestern, Geschäftsführer, Arbeitnehmer im Sinne des EuGH werden. Was bei uns ja jetzt nicht so ist, weil Beamte sind keine Arbeitnehmer, Ordensschwestern auch nicht und Geschäftsführer sind eben auch keine Arbeitnehmer. Jetzt haben wir halt heute so ein bisschen darüber gequatscht, das Arbeitsrecht selber, wozu gehört es? Was ist das Arbeitsrecht? Wer ist Arbeitnehmer? Wer ist Arbeitgeber? Wir haben auf die verschiedenen Gerichtsbarkeiten noch ein bisschen geguckt, vor allem besprochen Individualarbeitsrecht, Kollektivarbeitsrecht, Tarifverträge, kurz angerissen, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, dass ihr einfach nur wisst, dass es das alles gibt. Und für heute soll es das deswegen erstmal reichen. Für euch, was ihr mitnehmen solltet, ist auf jeden Fall der Arbeitnehmerbegriff, der von sehr, sehr hoher Relevanz ist, um man überhaupt verschiedene Ansprüche im Endeffekt prüfen kann, weil wenn man kein Arbeitnehmer ist, fällt das in dem Kontext auf jeden Fall schon mal raus. Ja, bleibt mir nur wieder euch zu wünschen, einen schönen Abend, einen guten Morgen, eine gute Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ja, ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.